The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist nämlich Dienstag und zwar Dienstag, der 28. März. Gut, ein Koalitionsausschuss ist noch keine Papstwahl, aber man hätte doch gehofft, dass irgendwann, sagen wir mal, nach 20 Stunden nächtlichen Verhandelns weißer Rauch über dem Kanzleramt aufsteigt, aber vergebens.
20 Stunden haben nicht ausgereicht, um den Streit zu schlichten, der in der Ampel seit Wochen über Klima-, Verkehrs- und Infrastrukturpolitik schwelt.
Stattdessen wurde der Bevölkerung der Film Schlaflos in Berlin gezeigt. Robert Habeck hat bei den ersten Sondierungsgesprächen nach der letzten Bundestagswahl war das noch ganz frisch geklungen.
Wenn man nachts lange redet, dann lernt man sich ganz gut kennen.
Aber schon wenig später wirkte er in einer Dokumentation des Spiegelreporters Markus Feldenkirchen ein wenig ausgelaugt, der gute Robert Habeck. Da waren ihm die Koalitionsverhandlungen doch ziemlich nahe gegangen.
Ich habe vor 5 Tagen mal Klamotten gewaschen. Die stehen da seit 5 Tagen im Flur rum. Seit 10 Tagen habe ich nicht mehr abgewaschen. Der Müll ist nicht rausgebracht. Heute Morgen habe ich Müsli mit Wasser gegessen, ohne Scheiß. Weil ich hatte keine Milch mehr und auch keine Hafermilch und gar nichts mehr.
Ist Ihre Frau nicht da?
Nee, die ist kein Bock. Die will auch nicht zu gucken, wie ich untergehe.
Hieß es nicht irgendwann mal, es sollte keine Nachtsitzungen mehr geben? Man wolle sich vom System der Angela Merkel endlich mal emanzipieren. Das hatte der Bildreporter Peter Thiele nämlich eindrucksvoll so beschrieben.
Die alte Masche von Angela Merkel, möglichst lange verhandeln, alles hinziehen, nichts früh beschließen, alles bis zum Ende offen lassen und dann nochmal rangehen. Und wer dann in so einer ermüdenden, zermürbenden Nachtsitzung als erster zuckt, der hat verloren, der muss Zugeständnisse machen.
Jetzt ist man offenbar doch wieder in dieses alte Merkel-Muster verfallen. Im höchsten Maße verwunderlich. Die ganze Angelegenheit ist nicht links und nicht rechts, sondern unseriös. Man kann das Land doch nicht schlaflos regieren. Zumal man sich doch ständig trifft, eben erst für mehrere Tage auf Schloss Meseberg zur Regierungsklausur. Aber offenbar hat man auch da nicht den Durchbruch erzielt, der dann heute Nacht ebenfalls nicht erzielt wurde. Die Verhandlungen wurden jetzt nach 20 Stunden also abgebrochen, weil man sich nicht einig war. Und dann mussten einige der Minister auch endlich mal wieder richtig arbeiten, also als Minister arbeiten, nämlich zu Regierungskonsultationen in die Niederlande fliegen. Naja, man ahnt schon, was da im Regierungsflieger los war. Sofort die Liegesitze ausklappen, so stelle ich mir das vor. Aber fragen wir doch mal jemanden, der dabei war. Den Pioneer-Vize-Chefredakteur Gordon Repinski nämlich. Gordon, sag uns, wurden da sofort die Schlafmasken verteilt oder wie wirkte diese Regierungstruppe, die da die Nacht nicht geschlafen hatte, auf dich?
Ich glaube, die hätten richtig Lust auf Schlafmasken gehabt, Gabor. Aber der Flug war zu kurz und die Vorbereitung musste dann ja auch sofort wieder beginnen auf das, was man in Rotterdam zu verhandeln hatte. Denn vorher blieb ja gar keine Zeit wegen der 20-Stunden-Koalitionsausschuss. Also die mussten alle irgendwie tapfer sein, obwohl man denen die Schlaflosigkeit schon ansehen konnte.
Wer wirkt am müdesten?
Also ich muss schon sagen, der Bundeskanzler, den habe ich natürlich dann den ganzen Abend über in Rotterdam erlebt bei den deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen und der war bei der Pressekonferenz schon deutlich grauer als sein Pendant Mark Rutte, der übrigens auch in einer komplizierten Koalition arbeitet, aber der hat seine Koalitionsverhandlungen erst einen Tag später gehabt.
Und du hast den Olaf Scholz dann coram publicum, wenn mir das richtig berichtet wurde, sogar gefragt. Sag uns, was hast du ihn gefragt, ob er geschlafen hat?
Sie haben 20 Stunden jetzt verhandelt im Koalitionsausschuss. Aber die Ampel hatte eigentlich gesagt, dass es keine Nachtsitzung mehr geben sollte. Was bedeutet dieser Sinneswandel denn jetzt? Was sagt das über den Zustand der Koalition? Und vielleicht verraten Sie uns auch noch mal, ob Sie eigentlich jetzt durchgearbeitet haben oder ob Sie die Möglichkeit hatten, einmal zwischendurch wenigstens die Augen zuzumachen.
Nein, ich habe nicht schlafen können und es geht mir, wie man sieht, ganz gut. Und ich freue mich auf den netten Abend, den wir zusammen haben. Dann werde ich zurückkehren und morgen geht es weiter mit den Koalitionsgesprächen. Aber viele derjenigen, die mich begleiten als Ministerin und Minister, waren ja auch jetzt bei den Gesprächen in der Koalition dabei. Also das gehört dazu. Und ich finde, es ist dann auch eine gemeinsame Erfahrung, wo man eng miteinander zusammen ist und davon erzählt man sich dann noch lange.
Aber woran hat es denn eigentlich gehakt bei diesen Verhandlungen? Wurde auch darüber was erzählt? Warum, um Gottes Willen, können diese Beteiligten, die doch gerade eben erst tagelang auf Schloss Meseberg waren, sich schon wieder nicht einigen? Was ist der Punkt?
Also der große Konflikt, der liegt so zwischen Klima- und Verkehrspolitik. Die FDP will bei der Planungsbeschleunigung natürlich besonders Autobahnprojekte voranbringen. Die Grünen wiederum sagen, wenn einer so eine Verkehrspolitik macht, überhaupt keine Klimaziele erreicht wie Volker Wissing und die FDP insgesamt, dann kommen wir denen auch nicht entgegen. Und der Teil des Bundeskanzlers ist, dass er diesen Konflikt zwischen FDP und Grünen eben zu lange hat laufen lassen. Er hat beide Partner am Ende frustriert. Er hat jetzt auch die Grünen richtig frustriert, weil er am Ende zu oft in deren Ansicht bei Christian Lindner stand. Ja, und jetzt hat er den Salat und sie mussten eben so lange verhandeln. Und während wir sprechen, bereiten sie ja schon die nächste Runde Verhandlungen vor, Gabor. Es geht ja heute noch durch den ganzen Tag.
Und hat man den Beteiligten Habeck, Lindner, die auch dabei waren, richtig?
Genau, so ist es.
Hat man denen das angemerkt, die Missstimmung?
Ja, es war ein ganz interessanter Moment am Anfang, denn die halbe Regierung inklusive Habeck, inklusive Baerbock, Wissing und eben Olaf Scholz kamen mit dem Hubschrauber zu dem Regierungsflieger, der sie dann nach Rotterdam gebracht hat. Christian Lindner kam mit dem Auto und ließ die ganze Truppe dort im Flieger warten, und zwar bestimmt 20 Minuten. Also das war vielleicht ein kleiner Affront, wenn es nicht ein Zufall war, aber man könnte das so lesen wie eine kleine Provokation. Ja, und ansonsten Habeck, der stand da erstmal in den Reihen, hat sich noch irgendwie unterhalten, aber man hat den allen angemerkt, dass das wirklich geschlaucht hat nach dem Wochenende. Alle wussten auch vorher ja schon, dass es schwierig wird, und das wurde es auch.
Gut, dann bedanke ich mich für diese Analyse am frühen Morgen. Du sagtest es ja schon, es geht weiter. Wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank erstmal.
So ist es. Danke dir, Gabor.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Monika Grifan ist die ehemalige Greenpeace-Chefin und sie setzt sich heute für E-Fuels ein.
Wenn wir fossile Kraftstoffe ersetzen durch E-Fuels, dann haben wir bereits in der Bilanz viel weniger an Schadstoffen und an CO2, als wenn wir neues Erdöl oder Gas verbrennen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt aus New York berichtet von guten Nachrichten, auch für die Banken, die in der letzten Woche etwas gezaust wurden. Und wir schauen in die Trickkiste von Alfred Hitchcock. Und außerdem staunen wir über die Großzügigkeit des Bürgermeisters von Florenz. Spätestens seit Verkehrsminister Volker Wissing das europäische Gesetz zum Verbrenner aus im Jahr 2035 blockiert hat, ist das Wort E-Fuels in aller Munde. E-Fuels, das ist quasi grünes Benzin, das aus CO2, aus der Luft und Wasserstoff unter Verwendung von ganz viel Strom hergestellt wird. Man kann das ganz normal tanken, diese E-Fuels, dann in den normalen Motor kippen. Der Witz dabei ist, es entsteht bei der Verbrennung kein zusätzliches CO2, weshalb die E-Fuels, wenn der Strom ein grüner Strom wäre und später dann auch mal ist, als klimaneutral gelten. Der Kraftstoff hat in kürzester Zeit an großer Popularität gewonnen und erhitzt zugleich auch die Gemüter. Denn die Gegner kritisieren den bisher sehr hohen Energieverbrauch für die Produktion, den dadurch dann auch sehr hohen Preis für die Endverbraucher. Die Fürsprecher wiederum plädieren für Technologieoffenheit und sagen, dass der Vorteil von diesen E-Fuels genau der ist: Ich muss nicht die ganze Autoflotte verschrotten, sondern kann einfach einen besseren Kraftstoff als Diesel und Benzin in die bisherigen Motoren kippen. Monika Grifan gehört zu den Fürsprecherinnen, denn sie ist die Vorsitzende des Lobbyvereins E-Fuel Alliance. Das ist eine Vereinigung von Autozulieferern wie Bosch beispielsweise oder Mahle, von Autofirmen auch wie Mazda, aber eben auch von Maschinenbauunternehmen wie Liebherr, die alle dazugehören, weil sie sagen, dass hier nicht alle Verbrennermotoren auf der ganzen Welt als ausrangiert gelten dürfen. Vor ihrer Lobbykarriere war im Übrigen Monika Grifan auch noch eine aktive SPD-Politikerin, einst Umweltministerin in Niedersachsen, im Kabinett von Gerhard Schröder und dann Bundestagsabgeordnete der Sozialdemokratie. Zudem war Monika Grifan die Mitbegründerin von Greenpeace in Deutschland. Die Frau kennt sich also aus mit Protest und Gegenprotest, mit Für und mit Wider. Hören wir doch, was sie zu diesem doch sehr umstrittenen Thema uns zu sagen hat. Ich freue mich auf Sie. Einen schönen guten Morgen, Monika Grifang.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Von der Greenpeace-Chefin und SPD-Ministerin in Niedersachsen jetzt zur Vertreterin, Lobbyistin würde man fast sagen, von E-Fuels. Wie geht das? Wie fühlt sich das an? Ist das ein Bruch in Ihrer Biografie?
Nein, das ist überhaupt kein Bruch. Das ist wieder konsequent weitergedacht, an Lösungen orientiert zu sein. Und ich erinnere daran, dass wir bereits vor 30 Jahren als Greenpeace für den ersten Kühlschrank gearbeitet haben, als Lösung, der eben nicht die schädlichen Kühlmittel hatte. Und so arbeite ich jetzt auch daran, wieder Lösungen zu finden für die bereits 1,4 Milliarden bestehenden Autos, die 99.000 Schiffe, die 27.000 Flugzeuge, die vielen Baumaschinen, Lastwagen, was immer es gibt, Generatoren, die überall unterwegs sind, die sonst verschrottet werden müssen, wenn wir sie jetzt nur noch mit E-Mobilität betreiben.
Und die auf absehbare Zeit in Nairobi, in Istanbul und sonst wo nicht in schicke Teslas getauscht werden, sondern da fährt man Verbrenner. Gibt es überhaupt auf der Welt eine Elektroinfrastruktur für diese 1,4 Milliarden Autos oder ist die in Sichtweise, dass wir die Welt elektrifizieren könnten?
Es gibt sicherlich einige Länder, die da im Moment stark vorangehen. Ich denke, in China wird da sehr viel gebaut, in USA wird einiges gebaut. Aber alle Länder setzen auf die Doppelstrategie. Also sie sagen, wir werden auch weiterhin Verbrennungsmotoren irgendeiner Form für verschiedene Aktivitäten haben. Und es wird sich auch nicht verbreiten lassen, weil wir auch nicht überall ein gutes Stromnetz haben, ein stabiles Stromnetz haben.
Und die E-Fuels sind ein fossiler Brennstoff?
Nein, die E-Fuels sind eben kein fossiler, sondern ein erneuerbarer Brennstoff. Wird hergestellt aus erneuerbaren Energien, sprich man nimmt Wind- und Sonnenenergie, macht daraus Wasserstoff durch einen Elektrolyseur und nimmt dann CO2 aus der Atmosphäre, um es wiederum umzuwandeln in ein flüssiges oder gasförmiges Material, was dann so ist wie ein Sprit, den wir heute haben.
Aber es wird was verbrannt?
Es wird was verbrannt und es wird aber ein erneuerbarer Stoff verbrannt, der CO2 aus der Atmosphäre hat. Das heißt, er ist klimaneutral, weil den CO2, den wir aus der Atmosphäre nehmen, dann hinten wieder rauskommt bei jeder Maschine, die wir dafür benutzen.
Also die Schadstoffbilanz jedenfalls wäre positiver, als wenn wir weiter mit Diesel, Super und Benzin fahren.
Exakt, weil nur das CO2, was wir schon in der Atmosphäre haben, wieder freigesetzt
wird. Und ist das jetzt in Ihrem Kopf der Ersatz für das Elektroauto oder ist das was Drittes neben dem, was wir heute haben und dem tollen Elektroauto?
Es ist sozusagen eine Ergänzung, um möglichst schnell CO2 zu senken. Denn wenn wir fossile Kraftstoffe ersetzen durch E-Fuels, dann haben wir bereits in der Bilanz viel weniger an Schadstoffen und an CO2, als wenn wir neues Erdöl oder Gas verbrennen. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir schnell die Klimabilanz verbessern wollen, dann brauchen wir E-Fuels zusätzlich, nämlich für den ganzen Bestand und für das, was sozusagen nicht vermeidbar ist an Verbrennungsmotoren, auch in Zukunft.
Als Brückentechnologie würden Sie das dann so bezeichnen?
Nein, es wird weiterhin Anwendungen geben, wo Sie eine molekular flüssige Form brauchen oder eine gasförmige Form brauchen, wo Sie nicht mit Batterien oder mit Aggregaten arbeiten können, die Sie irgendwo aufladen können, sondern wo Sie etwas Flüssiges brauchen, was Sie irgendwo reinschütten können.
Nun sagen die Gegner, das hält uns nur davon ab, die schöne neue Welt der Elektromobilität, der Elektrifizierung aller Verkehre weltweit zu betreten, weil dann können die Leute wieder sich beruhigen, kippen nur was anderes in den Verbrennermotor, die Autofirmen würden dann auch weiter den Verbrenner optimieren. Was sagen Sie zu diesem Argument?
Es gibt ja viele verschiedene Anwendungsbereiche, wo es gar nicht vermeidbar sein wird, dass wir etwas haben, wo wir nicht eine Batterie aufladen können. Das ist zum Beispiel, wenn wir irgendwo etwas abbauen, Baumaschinen zum Beispiel. Das ist, wenn wir im Ahrtal einen Generator betreiben müssen. Da müssen wir was Flüssiges reinkippen, weil wir keine Batterie haben, die wir aufladen können, wenn da alles unter Wasser steht. Da gibt es die Strukturen, wo es überhaupt kein Stromnetz gibt. Das heißt, es wird in Zukunft immer irgendwelche Anwendungen geben, auch für lange Entfernungen von Lastwagen zum Beispiel, für Schiffe, für Flugzeuge, wo Batterien einfach nicht sinnvoll sind. Das heißt, es wird weiter Motoren geben und die E-Fuels sind dafür eine Ergänzung. Ich sage nicht eine Alternative zu Elektromobilität, sondern eine Ergänzung. Und es ist auch nicht sinnvoll, möglichst schnell alles zu verschrotten, was wir schon haben, weil wir auch ein Materialproblem haben. Wir werden also nicht so viel Stahl, nicht so viel Kupfer, nicht so viel seltene Erden haben, um diese ganzen Produkte, die wir brauchen, für die Mobilität, fürs Heizen, für irgendetwas abzubauen, für industrielle Prozesse, um die also auch zu betreiben, wenn man, die kann man nicht alle mit Batterien betreiben.
Aber das Verschrotten würde ja ohnehin keiner planen. Außer Europa hat ja niemand sich überhaupt auch nur festgelegt, was die Neuwagen angeht. Neuwagen in Europa ab wann? Ab
2035, ja.
35 nur noch Elektro. Darauf hat sich kein anderes Land und keine Region festgelegt.
Ja, außer es gibt in Kalifornien schon ein Verbot für Verbrenner, für Neuwagen. Es wird in China mehr und mehr umgesetzt, zum Beispiel auch in Innenstädten ein Verbot von Rollern oder Motorrädern, die mit Verbrennungsmotor fahren. Das kann man sicherlich auch machen. Für die Städte ist das sicherlich auch sehr sinnvoll. Aber für ländliche Regionen oder weite Entfernungen ist es sehr schwierig. Wenn wir uns zum Beispiel so einen 40-Tonner vorstellen, und der hat alleine eine Batterie, die dann 2 bis 3 Tonnen ist, dann ist das schon kompliziert. Und da brauchen wir sicherlich noch viel Entwicklung. Und solange wird das sicherlich eine sehr sinnvolle Geschichte sein, die mit erneuerbarem Sprit zu betreiben.
Früher die Finanzierung von Greenpeace, das waren Rebellen, die da ihr Geld gegeben haben. Jetzt stehen hinter Ihnen und Ihrem Verband der ADAC beispielsweise und andere auch, die schon von fossilen Brennstoffen leben. Wie fühlt sich das an? Da hat man ja spätestens das Gefühl, sozusagen die alte Welt sieht noch eine kleine Tapetentür, durch die sie durchschlüpfen könnte.
Ich sehe das anders. Ich bin immer froh, wenn Industrie sich ändert und wenn sie zukünftige Perspektiven sieht, denn alle Industrie, die sich nicht ändert und nicht Innovationen durchführt, die geht kaputt. Gucken Sie sich nur mal an, jemand wie Schlecker, der ist irgendwann sehr früh eingegangen, weil er das Geschäftsmodell nicht verstanden hat, was man machen muss. Und so ist es bei den Mineralölunternehmen oder bei den Zulieferern von Motoren, die bei uns Mitglied sind, auch. Die müssen sich sozusagen mit Innovationen beschäftigen. Das tun sie auch sehr intensiv. Also ZF ist ja schon jemand, der sehr intensiv auch in der Elektromobilität aktiv ist. Bosch ist sehr aktiv in der Elektromobilität. Siemens Energy.
Die sind alle bei Ihnen dabei.
Ja.
Was bedeutet das für die deutsche Automobilwirtschaft, wenn die jetzt hier am Tische säßen, also Herr Blume und Herr Zipse und die anderen CEOs? Was würden Sie denen raten, Technologieoffenheit auch auf Elektro und auf eine Weiterentwicklung des Verbrenners zu setzen?
Also ehrlicherweise ist das ja so, dass alle Autounternehmen, die zwar in Europa und in Deutschland jetzt investieren in E-Mobilität, in anderen Ländern immer noch Verbrenner produzieren und sie sicherlich dort auch weiterentwickeln. Das sagt Herr Blume übrigens auch ganz deutlich. Der produziert in China auch noch Verbrenner für den asiatischen Markt und die brauchen den sicherlich auch noch. Und das machen die anderen auch. Also sie machen das jetzt in Deutschland und in Europa verstärkt, weil die Rahmenbedingungen halt so sind, dass sie E-Mobilität vorwiegend absetzen können und müssen. Und man muss mal ganz ehrlich sagen, es spart ihnen auch unglaublich viel Arbeitsplätze, weil sie brauchen, um einen E-Motor herzustellen, also ein Sechstel der Arbeitskräfte. Und das ist natürlich dann für die Bilanz auch immer interessant. Aber deswegen sage ich gerade, es ist besonders wichtig, auch zu sehen, dass wir die E-Fuels weiter im Kopf haben und auch herausfordern bei den Ingenieuren, denn wir haben eine Maschinenbauindustrie, die sehr, sehr erfolgreich ist weltweit und die auch zum Beispiel führend ist bei den Elektrolyseuren, also Wasserstoff herzustellen und die Derivate, also alles, was man danach macht. Mhm. Ob das nur Methanol oder Ammoniak oder eben E-Fuels sind. Das sind alles ja abgeleitet aus Wasserstoff hergestellt mit erneuerbaren Energien. Und da haben wir einen wichtigen Wirtschaftszweig und da haben wir schon Prozentanteile weltweit verloren. Wir waren da früher bei 20%, jetzt sind wir bei 9%. Und ich finde, da müsste man auch sagen, das hilft uns auch in den Arbeitsplätzen.
Verstehe. Gibt es denn, das abschließend gefragt, Frau Griefmann, gibt es welche von Ihren alten Weggefährten, die den Kontakt haben abreißen lassen und mit Ihnen jetzt nicht mehr sprechen? Sie wurden damals in den 80ern als die Greta Thunberg der 80er Jahre bezeichnet. Gibt es solche Abbrüche von Beziehungen?
Nein, es gibt immer Gesprächskanäle und es gibt auch Leute innerhalb von Greenpeace oder die mal bei Greenpeace waren, wie Wolfgang Lobeck, die das genauso empfinden wie ich. Oder es gibt auch Grüne, die das empfinden. Michael Vesper ist auch bei uns im Beirat zum Beispiel. Und das heißt, es gibt ja Leute, die sagen, natürlich brauchen wir beides. Wir brauchen Elektromobilität und E-Fuels. Und das ist das Entscheidende. Das ist nicht ein Entweder-Oder, sondern das Richtige für die richtige Anwendung. Und dafür brauchen wir die richtigen Rahmenbedingungen.
Frau Griefmann, ich bedanke mich und wünsche bei Ihrem Werk alles erdenklich Gute.
Dankeschön, Herr Dränge.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt's mal endlich gute Nachrichten aus der Bankenwelt. Und welche? Das weiß meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hey, Gabor.
Es gibt gute Nachrichten, Anne, für die geschlossene Silicon Valley Bank. Es hat sich jetzt doch ein Käufer gefunden, der ja zumindest wohl Teile der Bank übernimmt. Wer ist das und was weißt du darüber, Anne?
Ja, und zwar die First Citizen Bank. Die übernimmt 72 Milliarden Dollar an Vermögenswerten der Silicon Valley Bank. Die zahlt dafür aber nur einen Schnäppchenpreis von 16,5 Milliarden Dollar. Damit bleiben dann noch rund 90 Milliarden Dollar an Vermögenswerten auf der Übergangsbank von der Einlagensicherungsbehörde, die ja die Silicon Valley Bank vor gut zwei Wochen dicht gemacht hatte. Konkret heißt es, dass die 17 Silicon Valley Bank Filialen jetzt als First Citizen Bank Filialen öffnen. Die Verluste, die durch den Deal entstehen, fangen die Behörden auf. Also für die Kunden entsteht, wie bereits versprochen, kein Schaden. Der Schaden ist also quasi dann wieder auf dem Balance Sheet der Notenbank zu finden, wenn man so will. Die Anleger hier an der Wall Street fanden das jedenfalls aber super. Die Aktie der First Citizen Bank schloss mit fast 54% im Plus und zogen auch andere Aktien aus dem ganzen Bankensektor mit nach oben.
Außerdem war die Aktie einer weiteren Bank gestern stark im Plus. Die Deutsche Bank legte um 6% wieder zu. Heißt das, Anne, die Investoren, die ja letzte Woche diese Bank zum Verkauf gestellt hatten, haben sich geirrt?
Ja, ich glaube, die Anleger haben begriffen, dass das am Freitag echt eine kleine Überreaktion war und dass die ganze Panik alles nur viel schlimmer macht, als es eigentlich ist. Die Deutsche Bank steht nämlich fundamental echt gut da. Und ja, eine gewisse Skepsis war da mit Sicherheit berechtigt. Also zum Beispiel, dass letzte Woche die Kosten für die Credit Default Swaps gestiegen sind, also die Versicherung gegen eine Zahlungsunfähigkeit der Bank. Oder dass die Deutsche Bank ja auch so stark in kommerzielle Immobilien investiert ist, wo es ja momentan auch nicht so gut aussieht. Aber mal abgesehen davon steht die Deutsche Bank auf einem echt viel stabileren Boden als zum Beispiel die Credit Suisse oder auch die Silicon Valley Bank, die die USA ja schließen musste. Und klar, die Aussagen vom Wochenende seitens der Regierungen in den USA, aber auch in Deutschland, dass man notfalls eingreifen würde, um einen ausgewachsenen Bankenkollaps zu verhindern, haben natürlich auch gewirkt und die Gemüter etwas beruhigt. Also ja, da haben sich gestern einfach die Schnäppchenjäger bei den Bankenaktien ausgetobt und für steigende Aktienkurse gesorgt.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass in Florida ein Meisterkunstwerk der Florentiner Renaissance in der Schule als Erotik gedeutet wird. Erotik, vor der man dann die armen Schüler unbedingt schützen muss. Eine Direktorin im Sunshine State wurde sogar gefeuert, weil sie ihren Sechstklässlern die weltberühmte David-Skulptur von Michelangelo auf einem Foto gezeigt hat. Der Künstler, Sie erinnern sich, hatte die biblische Figur des David, das ist der, der gegen den Riesen Goliath kämpft, vor über 500 Jahren aus einem Marmorblock gemeißelt. Aber Michelangelo, der alte Schlingel, hatte David keine Kleidung dazu gemeißelt. Die Figur ist also makellos oder anders gesagt, sie ist nackt. Und prompt gab es in Florida Beschwerden von schockierten Eltern oder Eltern, die zumindest so taten, als ob sie schockiert seien. Das sei doch Pornografie, meinten sie, und habe im Unterricht auf gar keinen Fall etwas zu suchen. Naja, die Rektorin wurde sogar gefeuert. Ganz im Sinne des Florida Governors Ron DeSantis, ein Konservativer im Trump-Style. Er sagt, Kinder sollten in der Schule keine Indoktrination erhalten, sondern Bildung.
We have drawn a very clear line in the sand that says our school system is for educating kids, not indoctrinating kids.
Aber ein Echo der Empörung kommt zurück aus Florenz nach Florida. Denn in Florenz, da steht eben die legendäre Davidskulptur im Museum. Der schockierte Bürgermeister von Florenz twitterte, Zitat, Kunst mit Pornografie zu verwechseln ist einfach lächerlich. Zitat Ende. Er werde daher die ehemalige Direktorin nach Florenz einladen, um ihr im Namen der Stadt ihre Anerkennung auszusprechen. Denn Kunst, schreibt er, ist Zivilisation und wer sie lehrt, der verdient nicht gefeuert zu werden, sondern der verdient Respekt. Naja, vielleicht kann Ron DeSantis von Florida nach Florenz einfach gleich mitfliegen, denn seine Urgroßeltern waren schließlich Einwanderer aus Italien. Der Mann sollte es also besser wissen. Und wenn er dann einmal in Florenz ist, dann kann er im Museum die Skulptur gleich selber sich anschauen und vielleicht auch sich überzeugen lassen. Der alte Michelangelo hatte doch recht mit seinen Worten. Kunst ist ein Schatten göttlicher Vollkommenheit.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Welche Tricks sich Alfred Hitchcock mit seinem Team hat einfallen lassen müssen, um seinen Klassiker Die Vögel überhaupt drehen zu können. Heute vor 60 Jahren ist der Film in die amerikanischen Kinos gekommen. Und in dem Film geht es um die plötzlich auftretenden und unerklärlichen Attacken von aggressiven Vögeln. In einer amerikanischen Kleinstadt an der Küste, da spielt das Ganze.
Warum tun die Vögel das? Sie sind die Ursache für das Unheil. Sie alleine sind schuld. Sie sind böse!
Erst wollte Hitchcock mechanische Tiere verwenden. Naja, doch die sahen zu künstlich aus. Und deshalb engagierte er den Tiertrainer der Hundeserie Lassie. Er zahlte $10 für jeden Menschen, der ihm einen jungen Seevogel in die Universal Studios brachte. Dem Aufruf folgten aber nicht genug Menschen. Also wurden beispielsweise Nahaufnahmen mit den Möwen 3 Tage lang auf der Müllkippe von San Francisco gedreht. Na, und dann gab es da auch noch die Szenen mit den Krähen, auch nicht leicht in den Kasten zu bekommen. Also wurden Magneten an die kleinen Füße der Krähen gebunden, damit sie am Filmset von Regenrinnen auf den Dächern nicht einfach wegfliegen konnten. Das Ganze wurde von amerikanischen Tierschützern und der dazugehörigen Tierschutzbehörde natürlich aufmerksam überwacht. Bei Massenszenen setzte man aber auch erstmals auf moderne Animationstechnik und fungierte so in dem Bereich als filmischer Vorreiter.
Was ist denn da draußen? Wir müssen die Kinder irgendwie in Sicherheit bringen. Ich möchte, dass ihr euch absolut ruhig verhaltet. Niemand spricht ein Wort, bis ich sage, los. Und dann rennt ihr so schnell ihr könnt. Habt ihr das alle verstanden?
Auch nach 60 Jahren entwickelt der Film noch immer seinen Schauer beim Zuschauer. Jahrzehnte des Fortschritts in der Animationstechnik sind seitdem vergangen, aber wir lernen, die Tricktechnik, die kann veralten. Hitchcock ist zeitlos. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderbaren Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.